Also er ist jetzt in den Bergen, der beschwerliche Weg in die, durch die Berge, und dieser eine Bösewicht hat sich ja verabschiedet, nachdem Thury ihn allein mit Rechtschaffenheit und Korrektheit praktisch geschlagen hat. Ist er jetzt mit dem, wie heißt er denn, Piak alleine? Und die sind ja jetzt, haben sich so ein bisschen angefreundet. Der Piak ist unheimlich interessiert dran, was es mit diesen Rittergeschichten auf sich hat und so. Hat viel gefragt, hat ihm Lieder vorgesungen, die Thurys Vater mitunter besingen, und auch Ritter Edwinem, der schwarze Ritter mit dem weißen Schild, der da auf so tragische Weise ums Leben gekommen ist. Und die letzten Worte vom, oder die letzten Zeilen vielmehr vom vorgehenden Kapitel: Gute Nacht, sagte Thury, danach wurde es still in der Hütte. Jetzt geht's weiter mit dem nächsten Kapitel, das da lautet Nebel und Schnee. Am nächsten Morgen wachten sie gleichzeitig auf. Piak war zuerst auf den Beinen, lief zur Tür und sah hinaus. Nebel, sagte er, das dachte ich mir. Auch Thury stand auf und trat neben ihn. Die Außenwelt war verschwunden. Alles war eingehüllt in einen dichten, grau-weißen Nebel. Ich roch es schon, als ich wach wurde, sagte Piak. Und jetzt? Fragte Thury, der vor Kälte zitterte. Vielleicht klart es bald auf. Es ist schließlich noch früh am Morgen, da steht die Sonne ziemlich tief. Wir können auf jeden Fall ein Stück weiterkommen. Bis zum grünen Steig finde ich den Weg auch mit geschlossenen Augen. Thury sagte nichts dazu. Er fragte sich, wie jemand überhaupt einen Weg durch diese undurchsichtige Welt finden konnte. »Lass uns erst einmal in Ruhe frühstücken«, sagte Piak. »Wir können ruhig Feuer machen. Niemand wird es sehen.« Das war schon eher nach Thurys Geschmack. Wenig später saßen sie an einem munter knisternden Feuer und stärkten sich mit einem kräftigen Frühstück. Nach dem Essen sahen sie wieder nach dem Wetter. Es schien etwas heller geworden zu sein, aber der Nebel war noch so dicht wie vorher. »Was meinst du?«, fragte Thury. »Sollen wir noch abwarten oder aufbrechen?« »Was ist dir lieber?«, erkundigte sich Piak. »Ich weiß nicht. Ich wüsste nicht, wie man jetzt einen Weg finden könnte. Aber du bist hier zu Hause und kannst das besser beurteilen.« »Wenn wir warten, sitzen wir vielleicht den ganzen Morgen hier fest«, warnte Piak. »Lass uns aufbrechen. Zumindest bis zum grünen Steig. Dann sehen wir weiter.« Sie löschten das Feuer, luden sich das Gepäck auf und machten sich auf den Weg. Pia ging voraus und Thury folgte dicht auf. Der braune Junge hatte seine Stiefel angezogen und sich noch schnell aus einem Ast einen Stock geschnitzt, den er fortan als Stütze benutzte. Während sie langsam aufstiegen, dachte Thury daran, dass er sich nun völlig in Piaks Hände begeben hatte. Er konnte kaum mehr als ein paar Schritte weit sehen und musste fast blindlings folgen. Sie sprachen wenig, und wenn sie miteinander redeten, klangen ihre Stimmen eigenartig dumpf, fand Thury. Der Nebel schien alle Geräusche einzuhüllen, auch ihre Schritte und das Rauschen des Wassers, das sie ab und zu vernahmen. Einige Male warnte Piak ihn vor einer starken Steigung, einem unerwarteten Steilhang, einer Spalte oder einem Bachlauf, den sie kreuzen mussten. Thury verlor jeglichen Begriff für Zeit und Raum. Er wusste weder, wie lange sie unterwegs waren, noch wie weit sie gekommen waren, als Piak schließlich anhielt und sagte: »Warte hier. Ich gehe allein weiter. Bitte bleib an dieser Stelle.« Bevor Thury etwas erwidern konnte, war der Junge schon fort. Thury ließ sich auf einen Stein nieder und versuchte zum wiederholten Mal den Nebel mit seinen Augen zu durchdringen. Er hatte das Gefühl, allein auf der Welt zu sein. Das Warten wurde ihm lang und er fragte sich bereits, wo Piak denn blieb. Ob er sich verlaufen hatte? Wie sollte er ihn denn je wiederfinden? Endlich aber beruhigte ihn ein halblautes »Huhu!« Einen Augenblick später tauchte sein junger Führer aus dem Nebel auf. »Komm mit«, sagte er fröhlich. »Es geht weiter. Ich glaube, das Wetter wird besser.« Davon merkte Thury jedoch gar nichts. »Wo bist du gewesen?«, fragte er. »Nachsehen, wo wir genau sind«, antwortete Piak. »Weiter vorne gibt es einen großen Felsen, den ich wiedererkannte. Wir sind fast am grünen Steig.« »Hattest du den Weg verloren?«, fragte Thury. »Nein«, sagte Piak. »Ich war mir nur nicht sicher, wie weit wir gekommen waren und wollte nicht, dass wir unbemerkt am grünen Steig vorbeilaufen. Bei diesem Nebel ist es schwer zu sagen, wie schnell man vorangekommen ist.« »Das kann ich verstehen«, sagte Thury. »Hätten wir nicht vielleicht doch besser in der Hütte warten sollen?« »Ich denke nicht«, widersprach Piak. »Du willst doch so schnell wie möglich über die Berge, und der grüne Steig ist bei jedem Wetter erreichbar. Danach brauchen wir bessere Sicht, aber ich schätze, der Nebel wird sich schnell verziehen.« »Davon merke ich nichts«, sagte Thury. »Spürst du nicht, dass es windiger wird? Und im Osten wird es auch etwas heller.« Sie gingen weiter. Immer noch mussten sie vorsichtig einen Fuß vor den anderen setzen. An einem großen Felsbrocken hielt Piak an. »Hier saß Menaures, als er das Horn Ritter Edwinims hörte«, erzählte er. »Ging Menaures oft in die Berge?«, fragte Thury. »Früher schon. Mein Vater hat viele Wanderungen mit ihm gemacht. Aber Menaures ging auch oft allein. Dann saß er Stunde um Stunde an einem Hang oder auf einem Gipfel, um Ausschau zu halten oder nachzudenken. Sieh einmal dort!« Thury blickte in die Richtung, die Piak ihm zeigte. Unvermittelt riss der Nebelschleier auf und enthüllte eine Bergspitze. Kurz danach verschwand die Aussicht wieder, aber Piak sagte zuversichtlich, »Vielleicht wandern wir sogar noch im Sonnenschein weiter.« Sie beschlossen, unter dem Felsen zu warten, bis die Sicht besser würde. »Hier seien sie geschützt«, meinte Piak, »während der grüne Steig stärker Wind und Wetter ausgesetzt sei.« So saßen sie eine ganze Weile und aßen ein Stück Brot. Der Nebel indes kam in Bewegung. Immer öfter zeigte sich ein Stück ihrer Umgebung. Es war ein wunderliches, abwechslungsreiches Schauspiel. Piak sollte recht behalten. Nach einer halben Stunde sahen sie die Sonne. Klein und bleich. Sie brachen auf. Der grüne Steig war bald erreicht. Thury konnte zwei Wege erkennen, die von dort aus weiterführten. Aber Piak sagte, dass sie keinen von beiden nehmen würden. »Der eine ist eine Sackgasse. Da wird nicht rumgespielt, jetzt könnt ihr nachher. Der andere führt zwar in die Richtung, aber unser Weg wird kein Verfolger finden.« Er trat an den Rand des Steigs und schaute hinunter. Thury tat es ihm gleich und blickte in eine Schlucht, deren Tiefe er nicht erraten konnte, da unten noch Nebel hing. »Hier sollen wir hinunter?«, fragte er ungläubig. »Ja, aber es ist einfacher, als es aussieht.« »Das hoffe ich sehr«, sagte Thury, der einen Schritt zurücktrat und sich umsah. Sie waren wieder ein gutes Stück höher gestiegen, bemerkte er. Hier wuchsen keine Bäume mehr, alles war öde und kahl. Im Westen erkannte er einen wohlgeformten, kegelförmigen Gipfel und dahinter ein Schnee- oder Eisfeld, dessen Ausläufer wie clownartige Finger in das darunterliegende Tal griffen. »Dort ist der Pass«, zeigte ihm Piak. »Wir müssen über den Gletscher. Von der anderen Seite des Bergrückens aus kannst du schon das Reich Unauwend sehen.« »Es scheint nicht einmal mehr so weit entfernt«, sagte Thury. »Morgen früh können wir am Pass sein«, bestätigte Piak. Er wickelte das Tau ab und seilte sie beide an. »So«, sagte er, »jetzt gehen wir.« Dann bückte er sich kurz und pflückte etwas vom Boden. »Bitte sehr«, meinte er und reichte Thury zwei Blumen. Die eine glich einem graugrünen Stern, die andere sah aus wie eine kleine blaue Glocke. Thury war überrascht. Hier wachsen noch Blumen? Ja, steck sie dir in den Gürtel, wenn du willst. Du musst die Hände frei haben. Langsam und vorsichtig begannen sie mit dem Abstieg. Es war in der Tat einfacher, als es schien, obwohl sie Acht geben mussten, da die Felsen nass, glitschig und von losen Steinchen übersät waren. Jetzt war es Thury, der vorausging, obgleich Piak ihm oft zurief, wohin er seinen Fuß setzen sollte. Nach einer Weile gewöhnte er sich an das Absteigen und ging schneller und sicherer. Kurz darauf trat er jedoch auf einen losen Stein und schlitterte ein gutes Stück in die Tiefe. Als sich das Seil spannte, beendete ein Ruck seine Rutschpartie. »Was ist?« rief Piak. »Bist du verletzt?« »Nein«, sagte Thury. »Ich glaube nicht.« Einen Augenblick später war Piak neben ihm und half ihm wieder auf die Beine. »Wirklich«, sagte Thury, »mir fehlt nichts.« »Wenn du das nächste Mal ausrutscht, lass dich einfach fallen«, riet ihm Piak. »Bleib so dicht wie möglich am Boden. Fallen ist nicht so schlimm, auch wenn man dadurch ein Stück hinabrutscht.« »Ja«, sagte Thury beschämt. Er sah nun ein, dass Piak, der doch jünger war als er und ihn für einen tapferen Ritter hielt, in den Bergen sein Lehrmeister war und ein Führer, dem er vertrauen konnte. »Willst du nicht lieber vorausgehen?«, fragte er. »Nein, das geht nicht. Ein Führer muss beim Aufstieg vorausgehen, beim Abstieg jedoch hinten«, erklärte Piak. Erst einige Zeit später verstand Thury, warum das so war. Piak war also als Führer derjenige, der für ihr beider Leben verantwortlich war. Wenn er, Thury, fiel, musste Piak sich dagegen stemmen und ihn halten. Er hörte Wasser rauschen und wenig später hatten sie den Grund der Schlucht erreicht. Sie durchwateten einen kleinen Bach, folgten seinem Lauf ein Stück und kletterten schließlich die gegenüberliegende Felswand wieder hinauf. Inzwischen schien die Sonne heller und auch der Wind wurde stärker. »Es gibt tatsächlich schönes Wetter«, sagte Thury, als sie zum zweiten Mal an diesem Tag eine Pause einlegten. Piak dagegen runzelte die Augenbrauen und starrte eine Weile in die Luft. »Wie spät es wohl ist?«, fragte er. 3 Uhr? Oder ist die 4. Stunde bereits zur Hälfte vorbei? Von hier aus brauchen wir etwa 1 Stunde bis zum Gletscher und eine weitere, um ihn zu überqueren. Wir müssen vor Einbruch der Dunkelheit an den 7 Felsen vorbei sein, dann können wir morgen früh den Pass erreichen und noch vor Mittag unauwehns Land sehen. Lass uns sofort aufbrechen.« Thury erhob sich und folgte ihm, obwohl er gerne noch länger gerastet hätte. Er begriff jedoch, dass Piak gute Gründe für seine Eile haben musste. Lange Zeit stiegen sie weiter empor, danach ging es abwechselnd auf und abwärts. Meist jedoch mussten sie aufwärts klettern, über immer schwierigeres Gelände. Einen Pfad konnte er längst nicht mehr erkennen, aber Piak schritt ohne zu zögern weiter und ging, sobald das Gelände es zuließ, viel schneller als zu Anfang. Je weiter sie hinaufstiegen, desto kräftiger blies der Wind. Es wurde kälter, die Sonne versteckte sich wieder. Nach einer guten Stunde erreichten sie den Gletscher, ein ausgedehntes Eisfeld, das jedoch von tückischen Spalten und schmalen, schnell dahinströmenden Bächen übersät schien. »Glücklicherweise hatte es noch nicht geschneit«, sagte Piak, während sie den Gletscher betrachteten. »Doch ich glaube, dass sich etwas verändert hat, seit ich das letzte Mal hier war. Es gibt mehr Spalten, finde ich.« Er löste das Seil, rollte es sorgfältig auf und führte sie dann auf die Eisfläche. Er ging nicht in einer geraden Linie, sondern schien einen bestimmten Weg zu folgen, auch wenn dieser Thury verborgen blieb. Der Wind konnte hier ungehindert wehen, daher war es eisig kalt. »Du hast kein Glück, Thury«, sagte Piak. »Wenn die Sonne scheint, kannst du hier sogar mit nacktem Oberkörper herumlaufen.« Diese Wanderung war für Thury etwas ganz Besonderes. Die von kaltem, grauem Licht erhellte Eisfläche war mit nichts zu vergleichen, das er bisher gesehen hatte. Sie begegneten wunderlichen Dingen. Großen Felsblöcken, die auf niedrigen Eissäulen balancierten. Sie glichen riesigen Pilzen. Gletschertische, erklärte Piak. Darauf sitzen die Berggeister, wenn sie einmal von den Gipfeln herabsteigen. Manchmal bewerfen sie einander auch mit solchen Felsbrocken. Du kannst es dann meilenweit hören, wie Donnergrollen. Ist das wahr? Flüsterte Thury, der sich umsah, als erwartete er jeden Moment, dass ein riesiger Berggeist auftauchen könnte, um einen Felsen nach ihm zu schleudern. Ich habe sie nie gesehen, sagte Piak, nur manchmal gehört, aus der Ferne. Wiederholt mussten sie über Spalten und Bachläufe springen. Aber als sie ungefähr die Hälfte geschafft hatten, erreichten sie einen Bach, der zu breit war. Er hatte sich ein tiefes Bett geschliffen, dessen Ränder spiegelglatt waren. Es blieb ihnen nichts weiter übrig, als dem Bachlauf zu folgen, in der Hoffnung, ihn weiter oben überqueren zu können. So ein Pech, ärgerte sich Piak. Sie mussten ein ganzes Stück gehen, bevor sie den Sprung wagen konnten, und danach mussten sie die ganze Strecke wieder zurück, weil der Weg über den Gletscher dort sicherer war. In der Zwischenzeit wurde der Wind immer eisiger und der Himmel noch grauer. Beide waren völlig durchgefroren, als sie schließlich den Gletscher überquert hatten, und sie hatten viel länger als eine Stunde dafür gebraucht. Piak betrachtete wieder den Himmel. »Jede Wette, dass wir Schnee kriegen«, meinte er. »Egal, beeilen wir uns.« »Wie weit willst du denn heute noch?«, fragte Thury, als sie nach einer Weile kurz anhielten, um sich das Seil wieder umzubinden. »Ich will noch an den 7 Felsen vorbei«, antwortete Piak. »Das ist das schwierigste Stück. Ich hoffe nur, dass es nicht zu schnell dunkel wird.« Seine Hoffnung erfüllte sich indes nicht. Es wurde beängstigend schnell dunkel und bald darauf fielen auch schon die ersten Schneeflocken. Der Wind nahm weiter an Schärfe zu. Glücklicherweise hatten sie ihn die meiste Zeit im Rücken. Das Schneetreiben verschlechterte die Sicht und das Gelände wurde durch die Glätte noch schwieriger, als es ohnehin schon war. »Erst Nebel, dann Schnee«, murrte Piak. »Die Berge hätten dich schon etwas freundlicher empfangen können.« Zu diesem Zeitpunkt befanden sie sich auf einem schmalen Steig. Rechts von ihnen steile Felswände, links die Schlucht. »Wann kommen denn die 7 Felsen?«, fragte Thury. »Wir stehen genau unter dem 4. Fels«, gab Piak zurück. »Los, weiter!« Im Zwielicht kletterten sie weiter. Thurys Zähne klapperten vor Kälte. In Händen und Füßen hatte er bereits kein Gefühl mehr. Das Schlimmste jedoch war, dass sein Arm wieder zu schmerzen begann. Auf dem Gletscher hatte es angefangen, doch jetzt wurde es fast mit jedem Schritt schlimmer. Aber er ließ sich nichts anmerken, sondern quälte sich schweigend weiter. Plötzlich blieb Piak stehen. »Es geht nicht mehr«, sagte er. »Das Weitergehen wird zu gefährlich. Weiter vorne wird es noch schmaler und steiler. Und bald wird es stockdunkel sein.« »Was sollen wir tun?« rief Thury. »Wir müssen zurück«, antwortete Piak. »Hier können wir nicht bleiben. Es ist zu kalt und zu ungeschützt. Unter dem 3. Felsen ist eine flache Höhle. Dort können wir Unterschlupf finden. Es ist zwar nicht angenehm dort, aber für eine Nacht wird es wohl gehen.« Sie machten sich auf den Rückweg. Der Abstieg schien noch schwieriger zu sein als der Aufstieg. Obendrein hatten sie jetzt Gegenwind, sodass das Schneetreiben sie beinahe blind machte. Sie kamen nur sehr langsam voran, trauten sich nicht, schneller zu gehen, da es fast völlig dunkel geworden war. Es wäre sowieso fraglich gewesen, ob sie überhaupt dazu in der Lage gewesen wären. Sie wechselten sich mit der Führung ab und mussten oft anhalten, um einander zu helfen. Sie sprachen kein Wort, bis Piak schließlich keuchte. »Wir müssen allmählich da sein. Erinnerst du dich an diese Stelle?« »Ich erkenne fast nichts«, sagte Thury. »Alles sieht so gleich aus.« Sie stiegen weiter hinunter. »Lange halte ich es nicht mehr aus«, dachte Thury. »Gleich falle ich einfach um,
Auf der Stelle. Wenig später fragte er, ist das nicht der dritte Felsen?
Ja, jubelte Piak. Wir sind da, beinahe zumindest.
Mit letzter Kraft erreichten sie ihr Ziel. Die Höhle, sie war wirklich nicht tief, sie konnten mit Mühe und Not nebeneinander sitzen, schützte sie zwar vor dem Wind, nicht jedoch vor der Kälte. Sie öffneten die Rucksäcke und rollten sich zitternd in ihre Decken.
Da wären wir also, sagte Piak. Wir dürfen aber nicht einschlafen, sonst erfrieren wir.
Wir müssen immer wieder aufstehen und hin und her laufen, mit den Füßen stampfen, nun ja, einfach in Bewegung bleiben. Wie geht es dir, Thiuri?
Ach, bestens, sagte dieser, zumindest den Umständen entsprechend.
Schmerzt der Arm wieder?
Fast gar nicht.
Ziemlich stark also, durchschaute ihn Piak. Wickle ihn so gut wie möglich ein und zieh deine Kutte über das Schaffell. Roll dich warm in die Decken ein. Jetzt ist nicht mehr daran zu ändern. Wir müssen versuchen, irgendwie die Nacht zu überstehen. Lass uns erst einmal gut essen. Das hilft immer.
Wenig später fügte er hinzu, ein Jammer, dass wir nichts dabei haben, um ein Feuer zu machen. Obwohl wir kaum schaffen würden, es anzuzünden oder gar es bei diesem Wetter in Gang zu halten. Du denkst sicher, auf was habe ich mich da eingelassen? Stimmt's?
So ein Wetter konnten wir doch nicht vorhersehen,
erwiderte Thiuri. Der Schrein musste, um im Sturmgetöse gehört zu werden.
Nein, ich habe so etwas erst einmal zu dieser Jahreszeit erlebt. Und damals war ich weiter oben in den Bergen. Ob du mir glaubst oder nicht, das habe ich heute Morgen nicht erwartet. Später habe ich befürchtet, dass es schneien würde. Darum habe ich so zur Eile getrieben. Ich hätte besser gleich nach der Gletscherüberquerung einen Unterstand für die Nacht suchen sollen.
Du konntest doch nicht wissen, dass es so schlimm kommen würde, sagte Thiuri.
Nein, das habe ich wirklich nicht erwartet. Es tut mir leid.
Es braucht dir nicht leid zu tun, sagte Thiuri. Du hast getan, was du für richtig hieltest.
Seine Zähne klapperten wieder.
Komm, sagte Piak, wir müssen etwas tun.
Lass uns in die Hände klatschen.
So etwa.
Er ließ seinen Worten sogleich Taten folgen und sang dabei, so laut er konnte.
Es war Nacht, es war mitten in der Nacht, da tat's einen lauten Donnerschlag, der kam von 7 Zwergen, die tanzten in den Bergen.
Der Wind heulte und in der Ferne krumpelten Donner oder fallende Steine. Die Jungen aßen etwas, krochen dicht zusammen und mussten immer wieder gegen den Schlaf kämpfen.
Es wurde eine lange Nacht.
Von Zeit zu Zeit standen sie auf und stapften vorsichtig auf dem schmalen Grat vor der Höhle auf und ab. Doch die beißende Kälte trieb sie schnell wieder in ihren Unterschlupf zurück. Dann wieder setzten sie sich auf und versuchten, mit den Füßen zu stampfen, oder sie rieben sich gegenseitig die Hände. Sie hielten sich mit Geschichtenerzählen wach. Thiuri schilderte seine Abenteuer im Wald und auf Burg Mistrinaut. Danach sprach er über Burg Tehuri, die Stadt Dagonauts und die Ritter des Königs. Er nannte alle ihren Namen und beschrieb ihre Wappenschilde und Banner. Piak erzählte alles über das Dorf, in dem er zur Welt gekommen war, über die Berge und den Einsiedler und sang alle Lieder, die er kannte. Im gleichen Maß, wie die Nacht fortschritt, ermüdete sie das laute Reden und manchmal schwiegen sie eine Weile. Von Zeit zu Zeit wurde der Schlaf übermächtig und sie dösten ein, bis einer von ihnen erschreckt aufwachte und den anderen wachrüttelte. Aber im Lauf der Nacht nahm der Wind langsam ab und der Schneefall ließ nach.
Und endlich. Endlich erblickten sie das fahle Licht des Morgens. So, das war's mit dem Kapitel. Der ein oder andere ist, glaube ich, auch schon so weit, dass er langsam schlafen gehen kann, wenn ich die gähnenden Gesichter sehe. Aber das ist ja prima.